Liebe Gemeinde, stellen wir uns mal vor, Sie sind unterwegs mit dem Auto oder auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad und Sie haben einen wichtigen Termin. Also Sie sind etwas in Eile und jetzt kommen Sie auf einmal an einer Unfallstelle vorbei. Da ist außer Ihnen noch niemand, außer der den Unfall hatte. Natürlich, Sie sind im Stress, Sie haben es eilig, aber was machen Sie? Ich glaube, die Antwort darauf ist relativ einfach. Man hält natürlich an und hilft. Das verlangt gar nicht mal nur Ihr Gewissen wahrscheinlich in Ihnen. Und das hat auch gar nichts erstmal mit christlicher Nächstenliebe zu tun, dass man anhält und hilft, sondern das fordert ganz einfach auch unser Gesetz in Deutschland, dass man das tut. Helfen, wenn jemand in Not ist, das ist der Normalfall. Und wenn man sich dagegen entscheidet, wenn man es nicht tut, dann ist es strafbar. Unterlassene Hilfeleistung nennt sich das, das kennen Sie alle, haben Sie alle schon gehört. Und ich habe mal nachgeschaut, ich habe mal ein bisschen im Gesetz geblättert, wie das sich denn wirklich anhört im Gesetz. Man findet es im Strafgesetzbuch, Paragraph 323. Erstaunlicherweise direkt davor, bevor steht, dass man keine Gewässer verunreinigen soll und solche Dinge. Da steht der Paragraph von unterlassene Hilfeleistung. Und da heißt es so, wer bei Unglücksfällen oder in allgemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten wäre, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten, der wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Jetzt haben wir gerade eine Geschichte gehört von einem Priester und einem Levit, die unterwegs sind zwischen Jericho und Jerusalem und die kommen an einem Verunfallten vorbei, an einem, der überfallen worden ist. Und das, was die beiden getan haben, war klassische unterlassene Hilfeleistung. Wenn es das damals in Israel schon gegeben hätte, diesen Paragraphen, dann wären sie dafür, hätten sie eine Straftat begangen. Auch wenn sie das vielleicht sogar möglicherweise aus religiösen Gründen getan haben, dass sie vorbeigegangen sind. Vielleicht waren sie ja unterwegs zum Tempel und als Priester und als Levit hat man im Tempel was zu tun. Da muss man Dienst tun und wenn man sich dann vorher um einen Verletzten kümmert, dann verunreinigt man sich im jüdischen Verständnis. Und da geht man doch lieber weiter. Aber für Jesus ist klar, das ist kein Grund, an diesem Verletzten vorbeizugehen. Sie sind dem Hilfsbedürftigen eben nicht zum Nächsten geworden wie der Samariter. Und der ist das Beispiel. Nächstenliebe ist für Jesus ein Wert, der höher steht als religiöse Korrektness und Pflichterfüllung. Na gut, jetzt ist es ein Gleichnis, das Jesus erzählt und er tut es, damit wir verstehen, wie wir anderen zum Nächsten werden. Nämlich indem wir eben nicht am Bedürftigen vorbeilaufen, der uns da vor die Füße gelegt ist. Und in unseren Zeiten könnte man schon daraus eine wunderbare Predigt machen, die total lebensnah ist, weil genau das in unserer Zeit passiert. Wir sehen ja die vielen Bedürftigen, die in unser Land kommen, die zu uns strömen, in unseren Alltag und für die wir zum Nächsten werden können. Das ist eine ganz spannende sozialdiakonische Herausforderung, die uns da gegeben ist und die passt auch zu dem Predigttext, den ich Ihnen gleich lesen werde. Aber in dem Predigttext, den ich jetzt gleich lese, da zeigt uns Jesus deutlich, dass wenn wir den Bedürftigen helfen, dann steckt da noch mal mehr drin. Dann ist da noch eine weitreichendere Dimension im Spiel, als nur, dass man sich anständig verhält oder gesetzestreu handelt. Es geht um mehr, als nur ein guter Mensch zu sein. Und es geht auch um viel mehr, um nur eine politische Meinung zu profilieren. Manche sagen das ja in diesen Tagen so in so bedeutungsschweren Sätzen wie zum Beispiel, es geht um die Menschen und um sonst nichts. Und erstmal stimmt es ja auch. Aber es geht um die Menschen. Aber für uns geht es nicht um nichts sonst, sondern für uns geht es um noch viel mehr. An diesem vorletzten Sonntag im Kirchenjahr, da ist das Gericht im Blick. Da ist immer das Ende unserer irdischen Existenz im Blickpunkt vom Gottesdienst. Und gerade auch in diesem Wort, das heute Predigttext ist, da kommt es zusammen. Das Gericht und die Hilfe am Nächsten. Denn bei der Nächstenliebe spielt auch das Gericht eine Rolle. Wenn man Bedürftigen hilft, hat es eine Bedeutung bis in unsere Ewigkeit. Ich lese Ihnen mal von unserem Predigttext, Matthäus 25, ab Vers 31 ist das. Da lese ich Ihnen mal zunächst mal nur den ersten Teil. Und da heißt es so. Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Und dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Liebe Gemeinde, ich glaube, dieser Predigttext war schon lange nicht mehr so aktuell wie in diesem Jahr. Das ist so nah, was da steht. Das, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und dann zählt Jesus diese ganzen konkreten Beispiele auf. Wenn man Hungrigen zu essen gibt, wenn man Durstigen zu trinken gibt, wenn man Fremde aufnimmt, wenn man Nackte kleidet. Wir brauchen heute gar nicht uns künstlich solche Gelegenheiten konstruieren oder erdenken, wo wir so handeln könnten, sondern die Gelegenheiten, die liegen uns quasi vor den Füßen. Wir brauchen ihnen bloß nicht aus dem Weg zu gehen. Man könnte sagen, Nächstenliebe zu leben, so wie es der Predigttext sagt, und damit auch Jesus Gutes zu tun, das war schon lange nicht mehr so einfach wie in diesen Zeiten gerade. Weil uns einfach sichtbar ist, wo Bedürftige sind, wo sie quasi wie vor uns auf der Straße liegen. Jetzt ist es noch nichts Besonderes, Erweckliches, wenn unser Land sich vorbildlich verhält im Umgang mit Flüchtlingen. Wenn sich unser Land mal barmherzig zeigt und Hilfe anbietet. Das ist schön und das ist wichtig, aber damit kann man sich das Heil und das ewige Leben noch nicht erarbeiten. Das wäre dann doch ein bisschen zu einfach, wenn man sich den Zugang zum Himmel so sichern könnte, dass man in der Flüchtlingsunterkunft mithilft. Das wäre Werkgerechtigkeit wie vor der Reformation als einfacher Weg in den Himmel. Aber so geht's nicht. Der Weg in die Ewigkeit, der geht nicht über das, was man tut, wo man sich einbringt und was man leistet, sondern er geht auch heute noch nur über den Sohn Gottes, nach wie vor ausschließlich. Wir müssen diesen Text eher andersrum, umgekehrt verstehen, dass wir helfen und dass dieses Helfen ein Ausdruck von dem ist, was wir sowieso leben. Die, die helfen, helfen deshalb, weil sie sowieso schon im Gericht auf der richtigen Seite bei Jesus stehen, weil es für sie auch hier schon ganz klar und selbstverständlich ist, dass man Nächstenliebe praktiziert. Dass man das Reich Gottes, das man in Jesus kennenlernt, auch hier schon lebt. Dass man dem Flüchtling zu helfen versucht, nicht um dabei für sich selber was Gutes rauszuschlagen, sondern weil das selbstverständlich ist, wenn man aus dem Glauben lebt. Weil es für den Glaubenden wie für den Samariter dazugehört, dass man den Verwundeten eben nicht auf der Straße zwischen Jericho und Jerusalem liegen lassen würde, sondern dass man sich was kosten lässt, ihn zu versorgen. Es ist die Botschaft von diesem ersten Teil von unserem Predigttext: Wer aus dem Glauben an Jesus heraus sein Leben gestaltet, bei dem wirkt sich das ganz automatisch so aus, dass er Hungrigen zu essen gibt, dass er das will, dass er Durstigen trinken gibt, Nackte kleidet und eben Fremde auch aufnimmt. Und das, was er diesem Geringsten tut, das hat eben auch mit seiner Jesusbeziehung zu tun. Das tut man dann auch Jesus, wenn man an ihn glaubt. So weit, so gut. Dann wäre ja alles schön für uns. Dann tun wir ja Gutes. Jetzt kommt in diesem Predigttext aber noch ein zweiter Teil. Und den nimmt man ganz oft nicht so in den Blick, wenn man darüber spricht, weil er so unangenehm ist, weil er sich nicht so leicht anhört. Wir tun das heute aber. Jetzt lese ich Ihnen mal diesen zweiten Teil von Matthäus 25 vor. Jetzt geht es bei Vers 41 los. Und da heißt es dann nämlich so: Dann wird der König auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden es auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen oder durstig oder als Fremden oder nackt oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Das klingt doch ganz so, als würde auch im jüngsten Gericht Paragraf 323 aus unserem Strafgesetzbuch noch gelten. Unterlassene Hilfeleistung, gibt es das auch im Endgericht? Wer bei Unglücksfällen oder allgemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, der wird bestraft. So hat sich's hier angehört. Mit dem einen Unterschied, dass die Strafe dann nicht mal nur Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr ist oder Geldstrafe, sondern sogar eine ewige Strafe. Das wäre ja unterlassene Hilfeleistung im Extrem. Aber es kommt nicht so sehr auf die Höhe der Strafe an. Beim jüngsten Gericht gibt es tatsächlich sowas wie unterlassene Hilfeleistung, aber der Fokus ist ein anderer. Nämlich, ich bin davon überzeugt, dass uns beim jüngsten Gericht vor allem eines passieren wird, nämlich, dass uns die Augen geöffnet werden, dass wir auf einmal klar sehen, was wir sonst nicht klar sehen wollten oder nicht konnten. Dass alles aufgedeckt wird und dass wir eben dann in dem Zusammenhang auch begreifen, Mensch, da hätten wir helfen können und haben es nicht getan. Das ist keine leichte Erkenntnis über einen selber, wenn man das vor Augen geführt bekommt, wo man gescheitert ist an dem Anspruch, wo man eben Hilfeleistung unterlassen hat. Das ist für mich auch der Schmerz des Gerichtes, das Jesus uns beschreibt. Die Einsicht, wo wir, obwohl wir es hätten machen können, in der Nächstenliebe versagt haben. Wo wir am Bedürftigen eben doch vorbeigegangen sind. Wo wir ihn vielleicht nicht gesehen haben, aber das macht es ja nicht viel besser. Unterlassene Hilfeleistung, das ist im Gericht bei Jesus nicht das, was uns abschrecken soll, so wie im Strafgesetzbuch, damit wir eben anders handeln, sondern im Gericht bei Jesus ist unterlassene Hilfeleistung eine Selbsterkenntnis, dass wir sehen, wo wir sonst noch hätten helfen können, wo wir uns hätten anders verhalten können. Das ist gar nicht so einfach. Ich mache mit Ihnen mal eine kleine Zeitreise bis zu einem Tag, wo die unterlassene Hilfeleistung auch auf einmal Thema geworden ist. Es ist der 18. Oktober 1945, also vor 70 Jahren und ein paar Tagen. Da treffen sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zum ersten Mal der neu gegründete Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die treffen sich in Stuttgart, weil der württembergische Landesbischof Theophil Wurm nach Stuttgart eingeladen hat. Und so kommen sie zusammen in der Marienkirche. Und dort kommen ganz unterschiedliche Vertreter von Kirchen zusammen. Dort kommen nämlich die zusammen, die zur bekennenden Kirche gehören, also die auch in der NS-Zeit noch den Glauben hochgehalten haben. Es kommen aber auch die sich als deutsche Christen bezeichnet haben. Es kommen welche, die aus den sogenannten intakten Landeskirchen kommen und auch welche aus Gemeinden, die Widerstand geleistet haben. Die kommen in Stuttgart zusammen und es geht darum, jetzt eine neue Kirche aufzubauen nach dem Krieg. Aber zunächst mal geht der Blick zurück, nämlich darauf, wie sich die Kirche während dieser Zeit der NS-Diktatur verhalten hat. Und das ist ein schmerzlicher Blick zurück für die Kirche. Die entscheidende Sitzung an diesem Nachmittag beginnt mit einer Rede von Christian Asmussen und der fängt an mit einem ganz persönlichen Schuldbekenntnis. Der sagt nämlich, liebe Brüder, ich habe an euch gesündigt, weil ich nämlich als Glied meines Volkes nicht besser geglaubt und nicht reiner gebetet und nicht heißer geliebt habe. Ob ich damit hätte verhindern können, was geschehen ist, weiß ich nicht. Aber gerade weil ich mein Volk lieb habe, kann ich eben nicht sagen, das alles geht mich nichts an. Nein, das alles tat mein Fleisch und Blut. Und die Liebe gebietet mir zu sagen, dass ich dazu stehe. Und nun bitte ich euch, verzeiht mir. Ein Schuldbekenntnis von einem, der sagt, ich habe nicht genug getan. Einfach weil ich zu diesem deutschen Volk gehöre. Nachdem der Christian Asmussen das so sagt, kommt der Martin Niemöller dran, ein bekannter Mann in der bekennenden Kirche. Und er sagt, das, was der Christian Asmussen gerade bekannt hat, dieses persönliche Schuldbekenntnis, das gilt im Grunde ganz genau für die ganze Kirche. Das muss die ganze Kirche so sagen. Es ist nichts anderes, als dass man einsieht, wo man zu wenig getan hat, wo man unterlassene Hilfeleistung, da war. Und so ist das Erste, was dieser neue Rat der evangelischen Kirche verfasst, das, was als das Stuttgarter Schuldbekenntnis bekannt geworden ist, ist ein wichtiger Text geworden, steht auch in unserem Gesangbuch, wenn Sie mal nachblättern wollen und das genau lesen, das steht bei der Nummer 837 ganz hinten im grünen Teil. Und ein Auszug aus diesem Bekenntnis vom 19. Oktober 1945 heißt so, da verfasst die Kirche nämlich das, mit großem Schmerz sagen wir, durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Was wir in unseren Gemeinden oft bezeugt haben, das sprechen wir jetzt im Namen der ganzen Kirche aus. Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregime einen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Das ist der Satz, der bekannt geworden ist aus diesem Stuttgarter Schuldbekenntnis. Die Selbstanklage, dass wir nicht genug getan haben, nicht treu genug geglaubt, nicht genug gebetet, nicht brennender geliebt. Und da setzen dann der Landesbischof Wurm seine Unterschrift drunter und auch andere bedeutende Persönlichkeiten, zum Beispiel Gustav Heinemann, der später Bundespräsident geworden ist, auch der unterschreibt es, diesen Satz. Es ist in meinen Augen vielleicht der ehrlichste Text, den die EKD in Deutschland jemals verfasst hat. Weil er im Rückblick eingesteht, dass die Kirche zu zurückhaltend war, dass sie zu still war, dass sie zu sehr auf sich selbst bedacht war, zu wenig von der Liebe angetrieben, die aus Christus kommt, obwohl es ihr möglich gewesen wäre, zu handeln. Das ist ein ganz ehrlicher Text. Und ich finde den Text deshalb auch so beeindruckend, weil er eine Reaktion zeigt, die auch für mich ganz persönlich Vorbild sein kann. Denn wenn ich auf mein Leben schaue und sie auf ihres, dann gibt es das in unserem Leben halt eben auch, dass wir merken, wo wir zu wenig getan haben, wo wir zu wenig geglaubt haben, nicht treu genug gebetet haben, nicht brennend genug geliebt haben. Keiner von uns ist perfekt, dass er das hinbekommt. Jeder von uns erlebt solche Momente, in denen er eben nicht genug getan hat. Ich glaube, wir können in unserem Leben unterlassene Hilfeleistung entdecken, wenn wir ehrlich genug sind. Das finden wir Momente, wo wir nicht nah genug bei Menschen waren, die es gebraucht hätten. Aber auch wenn wir das so annehmen und wenn wir das so sehen können, dann brauchen wir in der Situation jetzt nicht verzweifelt zusammensacken, genauso wenig wie die Kirche damals verzweifelt zusammensacken musste, weil Gott sie nämlich gehalten hat. Gott hat seine Kirche damals nicht aufgegeben, obwohl sie nicht genug gemacht hat. Und genauso wenig gibt er mich auf, obwohl ich zu wenig tue. Dort, wo ich mir den unangenehmen Gedanken gefallen lasse und die unterlassene Hilfeleistung in meinem Leben vor Gott bekennen kann, dann nennt man das Buße, Umkehr, Neuausrichtung. Und da wird es wertvoll. Denn natürlich, ich will so leben, wie es in dem ersten Teil von unserem Predigtext heißt. Ich will natürlich Jesus Gutes tun und dass sich das auch zeigt, in dem, wie ich mit anderen umgehe. Ich möchte anderen helfen, aber manchmal gibt es eben doch Momente, wo man zu schwach ist. Und da bin ich jetzt noch nicht der ewigen Verdammnis ausgeliefert, sondern Jesus gibt mir einen Ausweg, nämlich sich selbst. Er gibt mir die Umkehr zu sich. Er schenkt uns sich selber. Liebe Schwestern und Brüder, da wo Sie in Ihrem Leben erkennen, wo Sie nicht genug bereit waren, sich für andere einzusetzen oder auch damit für Jesus zu einzusetzen. Dort, wo Sie schuldig geworden sind, dadurch, dass Sie zu wenig gemacht haben, da gibt es auch für Sie diesen Ausweg der Buße, der Umkehr. Und das ist ein ganz wichtiger Ausweg. In dieser Woche haben wir am Mittwoch den Buß- und Bettag. Und das ist seit einigen Jahren kein arbeitsfreier Feiertag mehr. Und trotzdem ist es ein wichtiger Tag für uns, weil er uns zur Buße führen kann. Und vielleicht nutzen wir diesen Tag ja mal am Mittwoch und machen es wie die Herren damals um Theophil Wurm vor 70 Jahren in Stuttgart. Und wir sehen auf unser Leben mit ganz ehrlichem Blick. Mit einem, der auch dem aus dem Weg geht, was unangenehm ist und wo wir eben hätten mehr lieben sollen oder in der Nachfolge Jesu mehr hätten tun sollen, mehr beten sollen. Und vielleicht verfassen Sie mal Ihr ganz eigenes Bernlocher Schuldgeständnis und lassen sich dann von Gott neu ausrichten. Denn genau das passiert nämlich, wenn man das tut. Dieses Schuldgeständnis ist nämlich nicht nur ein Blick zurück, sondern eben auch ein Anfang von etwas Neuem. Das ist Buße. Gott macht was draus, wenn wir so ehrlich auf unser Leben schauen und wenn wir ihm die Schuld bekennen. Dann macht er was draus, dann entsteht da was Neues. Dann sieht man da mit anderem Blick nach vorne, als man es tun würde, wenn man nicht so ehrlich zu sich wäre. So hat es Gott damals getan bei der Synode in Stuttgart 1945. Er hat daraus was Neues entstehen lassen, was ganz Wertvolles entstehen lassen. Davon erzähle ich Ihnen allerdings nicht jetzt, sondern davon erzähle ich Ihnen nachher draußen bei der Gedenkfeier, was Neues entstanden ist aus diesem Schuldbekenntnis. Für hier ist mir wichtig, dieser Blick zurück und auch der, wo wir entdecken, wir haben zu wenig getan, der ist noch nicht das Ende, sondern der darf uns zur Buße führen und damit eben auch zu Jesus Christus zurückführen. Amen.